Whoa.
Oh, Maru, wo sind wir gelandet?
Wo sind wir denn? Wo sind wir denn hier? Also einfach aus dem Himmel gefallen.
Nein, so gammeliger Joke. Aber ey, Leute, dahin, da ist die. Siehst du? Wir sind noch nicht mal so, so weit, dass wir gar nicht mehr wissen, welche Kamera wir schauen müssen.
Yep.
Aber hallo, dein herzliches Willkommen nochmal von uns beiden. Ich bin der Arthur.
Ich bin der Amaru.
Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu einem neuen Set. Mhm. Tatsächlich, wir haben jetzt schon eigentlich die dritte Folge und so, aber wir haben uns gedacht, ey, wir müssen ein bisschen was von unserem Set ändern. Und dann haben wir ein paar Tage Arbeit reingesteckt und was Neues gestartet.
Ja, stark. Also ich glaube, das passt auch ganz gut zu unserem Konzept eigentlich, weil wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen. Ne, wir haben angefangen an einem Ort, da war schon cool, aber jetzt sind wir schon mal einen Schritt weiter. Aber wir sind immer noch nicht ganz da, wo wir hinwollen. Hier fehlen noch ein paar Sachen. Wir wollen es noch ein bisschen mehr aufpäppeln über die Zeit. Also werdet ihr hier vielleicht auch ab und zu dann sehen, wie neue Dinge dazukommen, neue Figürchen, neue Andenken, neue Polaroids und was auch immer. Aber der Prozess ist das, was uns hier hält, und ich glaube, das ist auch cool, dass wir jetzt schon nach so einer kurzen Zeit schon so ein großes Level-Up machen können, quasi, dass das Setup so cool jetzt direkt ist, viel mehr, was ja wir uns, glaube ich, auch so vorgestellt haben.
Ja.
So,
ja. Ich weiß noch, Amaru hat, als ich gesagt habe, so ey, wir brauchen irgendwas Vernünftiges, weil es war ja eigentlich nur so ein Reuse von unserem Set, was wir mit einem anderen Projekt gemacht haben, mit dem Thema Verborgene Welt. Vielleicht hat einer von euch gesehen oder so. Es läuft ja, glaube ich, gerade auch noch. So, ne, und dann haben wir gesagt, machen wir es ein bisschen schicker, weil wir wollten einfach loslegen. Ja, ich meine, es ist schon cool.
Ja.
Schon cool eigentlich so, ne, viele Projekte zu haben, irgendwie nach außen hin ein bisschen zu wirken oder sowas, ey, und dann ja, auch was Neues zu starten.
Ja, ja, ich freue mich auch. Also, das ist nochmal was ganz anderes, wenn wir jetzt hier quasi so unsere eigenen Raum haben, eigene Ecke haben, irgendwie, wo wir so.
So moschusgefüllte Männerhöhle. Oh, ja.
Das ist the Man Cave. Aber das ist wirklich, wirklich nice. Ich glaube, das resembelt auch nochmal ein bisschen mehr, was in unseren Köpfen so vorgeht. Und ja, ich freue mich, ich freue mich. Mal gucken, wie es in einem Jahr aussieht.
Wenn ihr zuguckt, dann wird es auch ein Jahr lang dauern. Oder dann werden wir noch ein Jahr lang hier sein, tatsächlich.
Ja.
Aber was geht in deinem Kopf vor?
Boah, in meinem Kopf. Ich hatte heute eine Griechisch-Prüfung. Da bin ich froh, dass das erstmal abgehakt ist jetzt erstmal. Das ist ja anstrengend gewesen. Mal gucken, wie es aussieht. Hat sich ganz gut angefühlt. Also eine 1 wird es nicht. Aber das ist auch gar nicht mein Anspruch bei der Prüfung gewesen. Ich will es einfach schaffen. Genau, für diejenigen, die es nicht wissen, ich studiere Theologie und bin jetzt in meinem zweiten Jahr. Und da geht's jetzt weiter. Ja, jetzt gibt's Ferien auch, also habe ich jetzt erstmal eine Woche off. Aber ich freue mich jetzt endlich weiterzumachen, weiter loszugehen, diese Level-Ups, und dass ich Leuten irgendwann noch ein bisschen mehr erklären kann.
Ich finde das immer so krass. Ich habe ja selber studiert und allem drum und dran und Ausbildung gemacht und alles hinter mir. Und das ist immer so interessant für mich. Ey, jetzt sind gerade die Sommerferien vorbei und dann sind sie alle immer so platt und boah, ich brauche die Ferien jetzt, sowas. Ist das wirklich so krass, Alter? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil ich meine, in meinem Studium, wir hatten das gar nicht. Wir hatten Vorlesungszeit 3 Monate und dann war also vorlesungsfreie Zeit, aber die war meistens so projektbeladen, dass wir gar keine Ferienzeit hatten und sowas. Nur wenn ich keine Projekte angenommen habe und meine Studienlaufzeit sozusagen verlängern würde, dann hätte ich vielleicht chillen sollen. Aber ich habe faktisch 4 Jahre ohne Urlaub, ohne Ferien, ohne gar nichts gemacht. Aber deswegen, ist das so hart, das Studium, dass du dich so krass auf deine Ferien freust?
Ja, also es sind eigentlich auch keine Ferien. Also unser Dekan sagt auch immer, es ist vorlesungsfreie Zeit. Ich sehe es mehr als Ferien. Das sind
die
typischen
Sprüche. So. Ja, aber ey, Martin, wir lieben dich. Du bist cool.
Safe. Ja, es ist eine segensreiche Zeit, 100%. Also auch so altbacken sich das anhört. Es ist wirklich einfach cool, dass ich mich vertiefen kann in dem, was mich interessiert. Und jetzt zu diesem neuen Jahr habe ich aber viele neue Aufgaben am Campus bekommen. Und die halt auch praktisch sind. Und da habe ich wenig Zeit, die ganzen theoretischen Sachen noch auszuarbeiten. Und ich bin halt auch eher so ein Pragmatiker und ich liebe so Soziales und mich mit den Jungs auseinanderzusetzen und zuhören, was geht bei denen gerade ab und kann ich da vielleicht helfen, vielleicht eine Bibelstunde geben, vielleicht ein bisschen Basketball spielen gehen, diese ganzen Sachen, um zu connecten. Und dann auch meine ganzen eigenen kreativen Projekte, so, ne? So ich schreibe ja an einer Geschichte, weiß noch nicht, ob es ein Buch oder ein Film oder was auch immer wird, aber da schreibe ich noch so ein bisschen. Wenn es da mehr gibt, erzähle ich euch mehr, aber erstmal Top Secret.
Aber jetzt schon mal alle mal heiß
machen. Ja, so, genau. Was? So ein bisschen
was? Wie?
Ja, eine Geschichte. mal gucken, was es dann wird. Mit Gottes Hilfe wird es cool. Und wenn Gott sagt nein, dann mache ich es gar nicht erst weiter. Aber bis jetzt ist ganz cool. Dann auch meine Freundin, die wohnt ja in Amerika wieder. Die ist ja nach dem letzten Semester schon wieder nach Amerika zurückgegangen. Und da geht auch viel Zeit drauf. Oder würde ich mir wünschen, dass noch mehr Zeit da reingehen könnte in die Videocalls und sowas. Aber diese Sachen sind schon wirklich, wirklich anstrengend. Also mir fehlt oft die Zeit für mich selbst einfach. Aber ich finde, es ist ein Segen. Ich sage immer, ich habe Gott nach viel gefragt. Ich wollte gebraucht werden. Ich wollte viele Aufgaben haben.
Und er hat es gegeben, ne?
Darf ich mich jetzt nicht beschweren, dass viel auf meinem Teller ist. So muss ich aufessen.
Das können wir gut.
Ja. Ja, ich
nehmt uns euch nicht zum Vorbild.
Ja, er ist ein wirkliches Krass. Aber deswegen bin ich auch jetzt froh für diese Quote-unquote-Ferien, dass ich da, na, vielleicht können wir hier ein bisschen Projekte für uns irgendwie noch was machen. Und ich will auch mal wieder was für mich lesen. Und nicht nur theologische Sachen, sondern auch ein bisschen ein Roman oder irgendwie, einfach irgendwie ein bisschen Comics oder irgendwie so das Zeug, was mich interessiert, was nichts mit dem Studium zu tun hat, dass man auch mal so ein bisschen so eine Pause hat, sein Gehirn nicht nur damit strapaziert. Da habe ich richtig Bock drauf, ein paar Sachen zu lesen, habe ich mir schon so eine Liste gemacht und ich hoffe, dass ich das auch in den Ferien angehen kann, dass ich nicht nur schlafen werde. Ja. Aber,
Solange du ein Pragmatiker und kein Prokrastinator bist, ist ja alles gut, ne?
Nein, Gott sei Dank nicht. Also wirklich, wirklich das. Also bei manchen Themen denke ich viel nach und überdenke ich auch viel. Mhm. Aber Gott sei Dank nicht so, dass ich denke so, oh nein, was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das passiert? Wobei ich viele Leute auch kenne, die so sind und ich weiß, wie hart das für die nämlich dann ist.
Ja, klar.
Aber bei mir, ich muss echt sagen, also erstmal verlasse ich mich auf Gott. So, ich habe gar keine, ich mache mir da nicht so viel Sorgen. Und ich habe mal, früher habe ich einen Podcast gehört von Bruce Lee. Also von Bruce Lees Tochter tatsächlich.
Warte mal. Mhm. Bruce Lee ist doch schon ein bisschen was älter.
Ja, der ist tot.
Deswegen, und wie kann.
Also, seine Tochter macht diesen Podcast.
Achso, und sie hat dann über ihn erzählt.
Ja, und die erzählt dann so über seine Geschichten und über was er so für Dinge erzählt hat und so. Das heißt aber einfach The Bruce Lee Podcast. Mhm. Und das war auch, glaube ich, der erste Podcast, den ich gehört habe. Außer noch so Fantasy-Nerd-Podcasts, wo ich manchmal so ein bisschen reingehört habe. Und ich weiß nicht, ob es von ihm ist oder ob es eine Weisheit ist von irgendjemand anders. Und er hat es einfach nur übernommen. Aber er hat immer gesagt, you don't have to worry. Also du musst dir keine Sorgen machen. Warum? Weil er hat gesagt, ich sage es erstmal auf Englisch, if you can fix it, you don't have to worry because you'll be able to fix it. And if you can't fix it, you don't have to worry either because you can't fix it anyways. Und er sagt halt so auf Deutsch, mach dir keine Sorgen, wenn du das Problem ändern kannst, weil du kannst es ja ändern. Und wenn du es aber nicht ändern kannst, dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen, weil du kannst es eh nicht ändern. Und ich lebe so ein bisschen danach.
Aber das ist so ein krasser Gegensatz, finde ich. Viele sagen, also zumindest was habe ich letztens erstmal gehört oder gelesen, ich glaube, er gehört. Stress zum Beispiel ist ja eigentlich nur eine Situation, die du lösen kannst, aber nicht löst. Und der Druck einfach dahinter so groß ist, dass er sogar körperliche Auswirkungen hat.
So psychosomatisch und so.
Ja, genau. Ja. Und das also im Prinzip, du könntest es eigentlich schaffen, du schiebst es aber vor dich her und dein schlechtes Gewissen wächst und das macht dich dann halt fertig halt. Und dann sagst du, oh, ich habe so Stress. Und dann hast du eine zweite Aufgabe, die du eigentlich machen könntest, erledigen könntest, tust es aber nicht. Und dann denkst du dir, okay, jetzt habe ich zwei Sachen auf dem Tisch, aber ich habe keinen Bock und sowas. Das ist dieses typische Prokrastinieren halt, wo du dann sagst, wo du dann irgendwann dein Leben dann so gucken musst, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich kenne das nur von meinem Leben, das ist echt eine harte Nummer, dieses Prokrastinieren, das ist dieses Aufschieben in meinen ersten 2, 3 Semestern. Ich habe es nicht aufgeschoben, aber ich habe übertrieben. Ich habe gleich 7 Module in einem Semester geknallt und sowas. Und dann 3 davon nicht bestanden, dann musste ich die aber dann wiederholen, beziehungsweise nachholen. Und dann macht die das richtig fertig, einfach nur, weil du dann denkst, okay, wenn du im nächsten Semester noch irgendwas nicht packst und sowas, und dann musst du dann 4 Sachen machen, und dann sind modulabhängige Sachen, die du dann von den vorigen Semestern dann noch fertig machen musst und sowas, und das macht dich dann fertig.
Ja, safe. Also das kenne ich auch, also dass man irgendwie Sachen vor sich herschiebt oder sowas. Aber ich habe das nicht so wie einige Leute, die schieben die Sachen ja so vor sich weg, weil sie irgendwie denken, sie schaffen das nicht und sie brauchen noch viel mehr Vorbereitungszeit und solche Dinge. Und das habe ich eigentlich gar nicht, weil ich denke mir, okay, entweder ich schaff's oder ich schaff's halt nicht. Und wenn ich es nicht schaffe, dann muss irgendwie eine andere Lösung noch geben, oder ich habe halt Pech gehabt und das muss ich akzeptieren. Die Sachen, die ich eher so vor mir herschiebe, sind immer eher so Sachen, so, wo ich echt keinen Bock drauf habe. Und da arbeite ich dran. Deswegen ist, glaube ich, auch das Studium so gut. Und dass ich hier nicht so viel, ja, dass ich hier eh nicht, ich bin ja hier quasi. Ne? Und ich habe zwar andere Dinge zu tun und ich mache auch immer mal was noch was anderes, aber ich bin an der Quelle und ich kann eigentlich die ganze Zeit an meinen Dingen, an den Sachen arbeiten fürs Studium. Und wenn ich jetzt zu Hause wäre und dann hätte ich noch voll die Ablenkung mit meinen Freunden und meiner Familie und so, dann wäre das, glaube ich, viel anstrengender noch. Aber hier, also die Sachen, die ich hier so von mir hergeschoben habe, jetzt aus dem ersten Jahr, wo ich noch so ein paar Sachen übrig habe, das sind eigentlich nur so Dinge, wo ich noch was lesen muss oder so. Also Prüfungen habe ich alles schon gemacht und Abgaben eigentlich auch. Aber ja, nochmal zurück zu diesem Sprichwort. Ich glaube, also das war, bevor ich so mehr die Bibel auch wirklich als echten Ratschlaggeber gegeben habe, weil ich habe diesen Podcast gehört in der Zeit, da war ich schon gläubig so. Aber ich habe noch nicht wirklich selber Bibel gelesen, also fast gar nicht. Ich habe das einzige Christliche, was ich jetzt zu mir genommen habe, war manchmal ein paar TikToks oder mal eine online Predigt oder einen Vortrag oder sowas zu hören. Aber selber gelesen habe ich eigentlich gar nicht zu der Zeit, gebetet so ein bisschen. Aber diese Weisheit hat mich weit durchs Leben getragen, weil in Zeiten, wo ich mir so dachte, so, boah, gerade ist echt tough, das nervt übel, so, ich habe gar keinen Bock jetzt darauf und diesen Lebensabschnitt und oh, was soll ich machen? Da habe ich einfach gelernt, dass man mit so einer Gelassenheit mitgehen kann. Jetzt kann ich in diese Rechnung, ne, weil da gibt es ein Bild von, vielleicht kann man das auch dann im Podcast irgendwie dann im Nachhinein einfügen, da gibt es so wie so eine, ja, das ist wie so eine Bahn, da geht halt quasi so ein gerader Weg runter und das sind immer so, ja, nein, so, kannst du das ändern? Ja.
Ach so, so eine Kettenabfolge.
Mäßig, oder? genau, das sind so, kannst du das ändern? Ja, dann geht der Strich weiter, dann brauchst du dir keine Sorgen machen. Und der andere Seite ist so, kannst du es nicht ändern? Nein. Okay, dann brauchst du dir auch keine Sorgen machen. Das ist so wie so ein, so ein Pfad irgendwie quasi. Und ich kann jetzt aber in diesen Pfad noch mit reinnehmen, dass Gott ja auch nochmal eine externe Kraft dabei ist, wo er auch noch Sachen tun kann. Ne? Weil wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich nichts ändern kann, vielleicht kann Gott das sogar noch ändern. Und also ist es dann nicht nur ja oder nein, sondern es ist ja, nein und vielleicht kann Gott es trotzdem sogar auch noch machen, wenn nein. So, und dadurch habe ich erstmal verstanden, was es bedeutet, wenn Leute sagen, gib es Gott, gib das ab bei Gott.
Ja, aber guck mal, du kannst ja viel darüber sagen und alle erzählen, wie sagt diese Hardcore-Veganerin, oder wie heißt die?
Militante Veganerin,
so. Ja, dieser Geist, dieser Zaubermann aus dem Zauberbuch und sowas, da sind ja viele Geschichten und allem drum und dran, aber wie sieht sowas praktisch aus? Ja. Ich meine, klar kannst du jetzt sagen, wirf deine Sorgen auf Gott.
ja,
so what? Ja. Und dann?
Genau, so war das nämlich bei mir immer. Ja. Ich war halt so, okay, was soll das bedeuten, aber Wie soll ich jetzt Gott etwas geben? So, ich sehe ihn ja nicht. Ich kann ja auch nicht meine Last so rausnehmen und das, also ganz praktisch, ne, so banal sich das auch anhört. Ich hab so, wie soll ich dem das geben? Keine Ahnung.
Ich meine, zum Beispiel jetzt bei dir. Aha. Du hast ein Problem. Ja. Ja, du sagst, pass mal auf, ich habe eine Handyrechnung, die 60 Euro kann ich gerade nicht bezahlen. Ich kann zu dir kommen und gebe dir 60 Euro. So, aber wo ist da Gott drin? Weißt du, was ich meine? Oder welche Probleme kann ich Gott übergeben? Ja. Oder erzähl mal, hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht, wo du sagen kannst, pass mal auf, boah, da war Gott eigentlich da? Oder das ist eigentlich meine Glaubensüberzeugung, weil, okay jetzt gehen wir voll so ein bisschen spirituell und so ein bisschen in diese Schiene und sowas. Aber da stelle ich mir voll die Frage so, ist Gott wirklich echt oder ist das einfach nur eine Sache, die wir uns ausgedacht haben als Menschheit über die letzten tausenden Jahre?
Das ist eine gute Frage und eine viel umstrittene Frage natürlich. So. Das sind wir ja nicht die Einzigen, die sich das fragen. Ich spreche jetzt aus eigener Erfahrung. Ich bin auch ganz, ich suche nach der Wahrheit. So, das kann ich jedem von euch sagen, der gerade zuhört. Ich bin nicht Christ geworden, weil mir das jemand aufgezwungen hat oder weil ich damit aufgewachsen bin oder all diese Dinge, sondern ich habe mich dafür selber entschieden. Nach einem Auswahlverfahren irgendwann habe ich mir so angeguckt, was es halt alles so gibt, und Jesus hat für mich einfach am meisten Sinn gemacht. Und dann, als ich es probiert habe, hat es also auch schon, noch am meisten geklappt.
Also schon eher so rational eigentlich fast, oder?
Ja, so mäßig. Also ich habe so ein bisschen so geguckt, okay, es gibt das, es gibt das, es gibt das. Dass es gar keinen Gott gibt, war für mich gar keine Frage. Es muss irgendwie einen Gott geben. So, dass es alles aus Zufall entstanden ist und sowas, hat für mich einfach nie Sinn gemacht. Das ist mir viel, ist mir alles viel zu komplex. Und so, dass das aus einer Materie, wo kein Leben ist, Leben wird, das hat für mich keinen Sinn gemacht. Das passiert nie wieder. Das gibt es in keinem einzigen Experiment, dass du irgendwas nicht Lebendiges hast, was auch noch nie gelebt hat und was kein lebendes Material ist, was dann irgendwann einfach lebt. So, das gibt's nicht. Selbst wenn man sagt, okay, nach dem Urknall waren so Bakterien und die haben sich weitergebildet und so, dann waren ja trotzdem am Anfang irgendwelche Bakterien oder so. Aber da will ich jetzt gar nicht so tief reingehen. Ich durfte Gott erfahren und ich durfte dieses Prinzip verstehen, Gott etwas abzugehen und don't worry if you can change it und if you can't change it, don't worry either. Das durfte ich verstehen. Jetzt müsste ich lügen. Ich glaube, es war 2023. Bin ich mit meiner Ex-Freundin auseinandergegangen. Wir waren, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, 4 Jahre zusammen oder fast 4 Jahre zusammen oder so. 3 Jahre waren Fernbeziehung. Sie war aus Bulgarien. Und dann 1 Jahr lang haben wir dann auch schon zusammen gewohnt. Also wir waren wie verheiratet quasi. Ich habe da noch gar nicht so, damals zu dem Zeitpunkt noch nicht so einen Unterschied gesehen zwischen heiraten und zusammenziehen oder schon direkt zusammenziehen. Es war mir alles egal. Mittlerweile habe ich ein bisschen eine andere Meinung, aber wir haben schon zusammen gelebt und meine Familie hat sie gekannt und alles. Eigentlich war quasi eine Ehe. Mein Geld war ihr Geld, alles war gleich. Und dann...
mein Geld war ihr Geld und ihr Geld ist ihr Geld.
Ja, so mäßig war es zu der Zeit auch, weil ihr hat eh nicht gearbeitet, also hat mal unser Geld, mein Geld eigentlich. Aber ich habe das mit Herz getan. Und wir haben uns dann irgendwann, vielleicht erzähle ich da irgendwann nochmal ein bisschen länger drüber, vielleicht wenn wir mal so direkt so über Beziehung oder Ehe sprechen oder sowas, weil sonst rede ich hier jetzt eine Stunde. Aber wir sind dann irgendwann auseinandergegangen, weil sie mir fremdgegangen ist. Und dann... war ich natürlich erstmal fix und alle, so logisch, so, ne, fast 4 Jahre Beziehung kaputt und boah, was mache ich jetzt, ich wollte die doch heiraten und wir wollten zusammen Business machen und diese ganzen Sachen alles und was mache ich jetzt? So, und nach ein paar Monaten, wo ich erstmal gedacht habe, ich habe eine Psychose, weil ich sie überall wirklich gesehen habe, das war wie in so einem Film, ich habe alles, was es gab, hat eine Verbindung zu ihr gehabt. Ich habe gedacht, ich bin psychisch jetzt krank und es geht nie wieder weg. Ja. Ich könnte jetzt hier sitzen und, oh, Mikrofon, ich wollte auch mal mit ihr einen Podcast aufnehmen. Aber du hast eine Collegejacke an, die hat auch mal eine Collegejacke gehabt. Boah, Kopfhörer, solche ähnlichen Kopfhörer hatte ich auch mal, die habe ich ihr auch mal gegeben. Rote Vorhänge hatten wir in unserer ersten Wohnung. Und alles, alles, was sie ist, das war einfach wirklich, als wäre ich so verrückt geworden. Und dann irgendwann habe ich so verstanden, dass, weil ich mich halt gefragt habe, hey, soll ich jetzt dieser Beziehung noch nachgehen, nachdem ich sie schon wieder rausgeschmissen habe. Ich habe sie zurück zu ihren Eltern geschickt, nachdem ihr fremdgegangen ist und ich war dann irgendwann so, eigentlich wollte ich die ja heiraten. Sagt man nicht eigentlich, man kann sich auch wieder vergeben und vertragen, das ist doch eigentlich, was Gott möchte, dass man sich vergibt, so irgendwie, ne? So dachte ich das in der Situation. Und der möchte doch eigentlich, dass es uns gut geht und dass wir einander lieben und vergeben und so. Also soll ich ihr jetzt vergeben und sie fragen, ob sie wieder nach Deutschland will, sollen wir wieder zusammenziehen und diese ganzen Sachen? Oder hat Gott mir jetzt diese Möglichkeit gegeben, dass ich doch vielleicht noch jemand Neues kennenlernen darf, dass sie nicht die ist, die mit mir leben soll oder so. Ne? Und dann hatte ich so quasi einen gespaltenen Pfad. Entweder ich gehe das wieder ein und frage sie mal, spreche mit ihr, oder ich spreche nie wieder mit ihr. Und dann irgendwann habe ich verstanden, beides muss in meinem Kopf okay sein irgendwie. Ich muss quasi akzeptieren, wenn Gott sagt, ja, nee, die ist es nicht, so du brauchst es gar nicht mehr eingehen, sprech nie wieder mit ihr und wir haben nie wieder Kontakt. Oder aber auch, vielleicht kommt irgendwann wieder der Moment, wo sie mich wieder anspricht und ich merke irgendwie, vielleicht ist da doch noch was dabei und ich würde es mir eigentlich noch wünschen, dass wir wieder zusammen sind oder so. Da möchte ich mir natürlich auch nicht eine Tür verschließen, die Gott vielleicht da wieder öffnet. Also habe ich an dem Punkt dann gesagt, hey, ich habe jetzt endlich verstanden, ich muss Gott die Türen offen lassen und ich darf sie nicht selber einfach schließen. Also gebe ich Gott die Option, entweder ich sehe sie nie wieder und ich bin damit einverstanden.
Aber hast du dann gebetet oder wie hast du das gemacht?
Ja, ich habe gebetet und habe halt auch so einfach darüber nachgedacht.
Ja.
Also ich hatte da jetzt in dieser Situation nicht irgendwie eine Stimme gehört oder irgendwie sowas, sondern es hat einfach auf einmal Klick gemacht. Ich bin damit einverstanden, entweder ich sehe sie nie wieder und damit muss ich okay sein, oder vielleicht haben wir, sehe ich sie irgendwann wieder und es gibt doch die Chance irgendwie nochmal, ne? Weil zu dem Zeitpunkt habe ich mir ja natürlich trotzdem irgendwie noch gewünscht, ich möchte sie noch wieder haben irgendwie. Mhm. Jetzt ist es was anderes, jetzt ist Zeit vergangen, aber zu dem Zeitpunkt konnte ich ja noch gar nicht so einfach nur sagen, so ja, ich hoffe, ich sehe die nie wieder, weil ich trotzdem in meinem Herz ja gedacht habe, irgendwie möchte ich es doch wieder. Und dann musste ich quasi das bei Gott abgeben, indem ich sage, egal welches von beiden Resultaten passiert, es ist beides in Gottes Hand. Und seitdem ich das verstanden habe, kann ich ganz anders durch mein Leben gehen. Ey Gott, ich habe Geldprobleme, ich habe eine Handyrechnung zu zahlen. Boah, entweder ich kriege das jetzt noch hin, dieses Geld aufzutreiben, oder du musst mir irgendwie helfen. Oder ich zahle es halt nicht und muss mit den Konsequenzen leben.
Ja, ich habe das nämlich ganz provokant gefragt, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Hm. Wir haben was in der ersten oder zweiten Folge geredet oder besprochen, wo wir gesagt haben, dass wir schon öfter mal in Situationen reingekommen sind, wo wir uns gefragt haben, okay, was passiert? Was machen wir? Und dann habe ich doch Will Smith noch zitiert. Kannst du dich noch erinnern? Mit den zwei R's. You need to read and you need to run. Deswegen finde ich das kommt mir immer wieder in meinen Kopf. Deswegen frage ich es auch, weil ich hatte genau diese Erfahrung auch gehabt, wo ich dann gesagt habe, so, ey, gibt es überhaupt einen Gott? Brauche ich den? Existiert er überhaupt? Oder was bringt er mir in meinem Leben? Ja, dieses typisch deutsche Effiziente musst du ja auch dann irgendwie dann abwägen und sagen, so, ja, investiere ich da jetzt irgendwie? Muss ich jetzt jeden Samstag in die Kirche gehen? Oder muss ich dann die Bibel komplett 5-mal im Jahr durchlesen? Sowas? Was bringt mir der ganze Schmarrn? Oder alles das? Ne? Also ich frage jetzt ganz provokant, aber ich löse das für mich einfach nur nochmal auf. Mhm. Ich hatte tatsächlich Situationen in meinem Leben, wo ich einfach nur so, es ist manchmal echt schwierig, so solche Sachen zusammenzufassen, weil Emotionen und sowas, die flashen einen dann ja immer so krass halt, wo ich dann einfach nicht weiter wusste. Wo ich stellenweise so gelähmt war und sagte, pass mal auf, ich mach jetzt, kann jetzt gar nichts. Ne? Einmal kann ich mich noch erinnern, mir ging es so schlecht. Ne? Ich glaube, ich war 15, 16 oder so. Es war dunkel draußen schon und ich weiß nicht was und warum und welche Motivation, aber ey, jeder von uns kennt das, der einfach, wo es einem so dreckig geht und man weiß einfach nicht warum und man meint, die Welt versteht einen nicht oder ich bin alleine hier. Und was habe ich gemacht? Ich bin rausgerannt und wir waren halt nicht so reich damals, dann drum und dran, es war auch keine sichere Gegend, aber ich habe einfach nur gedacht, ich muss jetzt laufen. Ich bin in Jogginghose, T-Shirt und Socken. Ich habe noch nicht mal Schuhe angezogen. Ich bin gerannt. Und ich bin gerannt und gerannt und gerannt. Und ich habe mich einfach mit Gott gestritten. Ich bin so christlich aufgewachsen. Und dann habe ich mir immer die Frage gestellt, so, ja, was bringt das alles? Ist das überhaupt? Ich wiederhole mich jetzt gerade. Und dann habe ich einfach Gott gesagt, ey, existierst du überhaupt? Wer bist du überhaupt? Warum machst du das alles mit mir? Und warum geht's mir denn so schlecht? Und dann bin ich echt emotional geworden. Und dann irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich müde war, wo meine Füße wirklich wehgetan haben und wo Gott einfach direkt zu mir gesprochen hat. Ne? Und ich dann verstanden habe, eigentlich bin ich das Problem, weil ich, wie du schon gesagt hast, mich nicht geöffnet habe, einfach mal zugelassen habe, so was Gott mit mir anstellen könnte.
Ja.
Und dann habe ich auf einmal so ein Peace bekommen, so einen Frieden bekommen. Du hast es mir gestern erst gesagt. Also Amaro und ich, wir quatschen übel viel. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, wir müssen echt aufpassen, dass wir irgendwie unsere Timeschedule zusammenkriegen, weil sonst eskaliert das immer.
Wirklich.
Aber so wie du das gestern gesagt hast, wo auf einmal so ein richtig warm geworden ist. Die Beziehung mit Gott, nach vielen weiteren Jahren mit Gott, ist nicht immer so. Aber in diesem Moment, oder wenn es darauf ankommt, ist Gott da und er schenkt einen Frieden. Und es sind in meinem Leben auch richtig krasse Wunder schon passiert, die wir vielleicht mal in dem nächsten Podcast besprechen könnten, so was auch wirklich übernatürlich war und allem drum und dran, wo kein Mensch mir das erklären konnte, wie Dinge passiert sind oder was passiert ist. Und für mich waren das Beweise, dass Gott existiert. Und vor allem, wenn du mal die Bibel aufmachst und mal reinschaust, da sind schon ein paar coole Dinge drin.
100%. Also, ja, ich bin der fixen Meinung, Gott ist echt. So, und dass Jesus lebt und dass der Heilige Geist auch heute noch wirkt. Und sonst würde ich jetzt nicht hier sitzen, obviously, so, sonst würde ich nicht über dieses Thema auch mal sprechen wollen und das studieren und so. Aber Ich glaube, ganz wichtig ist diese Offenheit und das auch mal an sich ranzulassen, wenn man nicht weiß, weil wie du jetzt gesagt hast und wie ich es auch durchgemacht habe und öfter erlebt habe, wenn man Gott nur anklagt, ohne aber zu fragen nach etwas, was soll er ihm geben? Wenn ich einen Streit habe mit jemandem, mit meiner Freundin oder mit dir oder mit meiner Mama und ich sage nur du und dann gehe ich und mache die Tür zu, dann kann diese Person ja gar nicht wieder auf mich zukommen und mir dann doch beweisen, eigentlich habe ich dich lieb und ich habe das nicht so gemeint oder du hast das vielleicht falsch verstanden, guckst doch mal aus der Perspektive an oder so. Wenn ich aber sage, du, warum hast du? Und was ist jetzt du? Und wenn ich dann nicht einfach gehe, sondern ich warte auf eine Antwort, dann kann diese Person sich vielleicht rechtfertigen. Dann kann diese Person mir vielleicht zeigen, hey, eigentlich habe ich das und das gemacht, weil, du hast es nur noch nicht verstanden. Oder du hast es falsch verstanden oder sowas. Und ich glaube, so sollte man das mit Gott auch ab und zu mal tun. Wenn man noch nicht weiß oder wenn man nicht versteht, warum geht man da jetzt gerade durch? Warum ist das passiert? Warum ist das Leben so oder diese ganzen Sachen? Ich glaube, dann kann er einem auch antworten. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was es gibt. Und man muss ja nicht immer gleich ein Riesenwunder irgendwie sehen oder sowas. Ne? Ich habe auch kein Riesenwunder erstmal erfahren. Diese Sachen, wo ich sagen müsste, das ist ein Wunder, das ist alles danach passiert, nachdem ich Gott schon eine Chance gegeben habe. Er hat sich mir im Kleinen gezeigt irgendwie. Und deswegen, also ich will das niemandem aufdrängen oder sowas, aber wo ich anderen Dingen eine Chance gegeben habe, wo ich gesagt habe, so ja, ne, ich kann alles selber machen oder boah, welchen Gott gibt es und diese ganzen Sachen, das ist nie irgendwas passiert und es hat sich nie gelohnt, wenn ich dann doch mal gedacht habe, boah, was ist denn das jetzt und so, sondern aber Gott ist und bleibt der Gleiche und der ändert sich nicht.
Ich finde, was mir so ganz, ganz wichtig geworden ist, ist das, was Jesus in seinem Vorbild geschaffen hat. Was hat er gemacht? So wenn wir die Bibel lesen, so ein bisschen Geschichte rein, ist er alleine rumgerannt, hat gechillt, hat da Wasser zu Wein verwandelt, hat da ein bisschen geangelt, da 5000 Leute was zu essen gegeben oder so. Oder was hat er gemacht? Nein, er hat sich sofort Kumpels rangeholt. Oder Leute, mit denen er was zusammen macht. Und ich kann mich an eine Situation vom letzten Ostern erinnern. Weißt noch, wir waren beide unterwegs bei einem Kongress. Und das war der letzte Vortrag und er war richtig heftig. Ich kann mich da noch an den Sprecher erinnern. Und Amaro hat eine richtig coole Eigenschaft oder eine Gewohnheit. Und wir saßen in der letzten Reihe und dann hat der Sprecher, das war ein christlicher Kongress, und dann hat der Sprecher am Ende gebetet. Und ich weiß nicht, war uns heiß oder irgendwas war, obwohl es eigentlich April war, es war gar nicht so warm. Aber trotzdem hatten wir uns einen Stuhl zwischen uns sozusagen. Aber dann, als der Sprecher gebetet hat, hat Amaro seine Hand so einfach so auf meine Schulter und ich habe meine Hand auf seine Schulter gelegt und wir haben einfach auch mitgebetet halt, ne? Und am selben Tag kriege ich von verschiedenen Personen ein Foto, die uns fotografiert haben, wie wir uns im Prinzip so im Arm lagen und zusammen gebetet haben. Und ich habe das jetzt, ich habe das gestern Amaro nochmal erzählt. So, wir sind in verschiedensten Situationen und hier auf dem Campus in Bogenhofen gibt es jeden Morgen zusammen eine Andacht für alle, die wollen, für alle Schüler und Studenten und so. Und dann habe ich mehrere Leute auf einmal gesehen, die das auch machen. Und ich bin hier schon ein paar Jahre und ich habe das noch nie vorher gesehen. Und das ist das, was Gott macht. Menschen können einfach manchmal so simpel sein. Eigentlich brauchen wir nur Aufmerksamkeit und Liebe. Und Verständnis und was zu essen. So, ne, aber um die Laune zu regulieren. Nein, und das ist der Punkt halt so, was wir daraus machen, so wie Gott uns verändert und dass wir verstehen, was wir brauchen. Und deswegen manchmal können wir auch so ein Schlüssel sein, dass andere Menschen verstehen, dass Gott wirklich da ist, weil ohne dieses Vorbild, weil was haben wir in dieser Welt als Vorbild? Nur Müll, Alter. Wenn du guckst, Alter, Road Rage in den USA, ey, fast jeder hat irgendeine Erfahrung, dass irgendjemand aus dem Auto ausgestiegen ist und dich rausgezogen hat, nur weil mal irgendein kleiner Fehler passiert ist. Weil die Welt ist so aggressiv. Jeder möchte in seinem eigenen Haus, jeder möchte einen riesigen Zaun, jeder möchte die beste Internetverbindung, zwar in der Welt sein, aber so weit wie möglich von, weil man ein Misanthrop ist. Weißt du, was das Wort heißt? Misanthrop?
Nee, gelogen.
Menschenhasser. Und solche Sachen. Also das ist der Wahnsinn. Und solche Vokabeln kommen dann auch nur, wenn man wirklich in dieser Gesellschaft so ist, wo man merkt, eigentlich hasst jeder Mensch jeden Menschen. Und dann auf einmal ist so eine Einsamkeitsepidemie. Mhm. Aber dann, was so eine Umarmung dann ausmachen kann, das ist schon krass.
Das ist interessant, dass du darüber jetzt sprichst, weil ich habe hier, wie ihr seht, habe ich gerade mein Tablet rausgezogen und habe hier so eine App auf meinem Bildschirm, wo immer so ein Widget, da kommt immer so ein täglicher Bibelvers und dann habe ich noch eine andere App, die macht das auch, so von der Sabbatschule und sowas. Und hier ist der Vers, der jetzt hier gerade steht, da steht, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Matthäus 9, Vers 37 und 38. Und ich glaube, das ist genau, was du gerade gesagt hast. Wir sollen Gott auch danach bitten, dass er uns Mitarbeiter schickt, dass er uns Leute schickt, die mit an diesem Projekt arbeiten wollen, egal welches Projekt das ist. Da geht es jetzt um Ernte. Irgendwie, ein Bauer kann auch nicht alles alleine machen. Und er sagt, hey, es gibt große Ernte, aber es gibt nicht genug Leute, die mit ernten. Und ich glaube aber, dass, ne, wie du gesagt hast, read and run, dass, wenn ich bete, Gott, bitte schick mir helfende Kräfte, helfende Hände, die mir mithelfen, diese Ernte zu pflücken und das alles zu machen, da muss ich aber auch anfangen, muss ich auch selber schon ernten, auch wenn ich es alleine mache. Und dann schickt er auch Leute. Genau wie da jetzt auch mit unserem Beispiel. So, ich glaube, ich kann nicht sagen, ich möchte gern, dass mehr Leute um mich rum sind, die mir bei etwas helfen. Und ich fange aber selber nicht an.
Ja, Mann.
Ne? Und wir sitzen da in diesem Kongress und ich mache meine Hand auf deine Schulter und du auf meine. Aber hätte ich meine Hand nicht auf deine Schulter gemacht, hättest du es auch gar nicht erst gemacht. Und dann, wenn wir das nicht so oft am Campus machen würden und ich das so mit jedem so irgendwie so ein bisschen mache, wenn mich dieses Gefühl packt, dann wird es keiner am Campus wahrscheinlich irgendwie machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie der Schulteranpacker bin und die anderen Leute haben sich nicht lieb. Ja, gut.
In einem angemessenen Rahmen, genau das wollte Amaro sagen.
Bei Fräulein nehme ich Abstand, außer wir sind befreundet und dann auch wirklich nur die Schulter.
So mit dem Finger, so.
Aber wir haben da auch gestern drüber gesprochen. Ich habe das erste Mal während zum Gebet jemanden so auf die Schulter gepackt, in einer anderen Gemeinde, von einer anderen Denomination, so andere, Andersgläubige so ein bisschen und wir waren auch bei so einem Lobpreis oder beim Gottesdienst und im Gebet habe ich das dann bei einem Kollegen neben mir, den ich kannte, gemacht und er hat sich so darüber gefreut und das hat uns so verbunden irgendwie danach und dann dachte ich so, warum soll ich das nicht öfter machen und diesen Leuten zeigen, dass sie gesehen werden irgendwie so.
Okay, das hört sich jetzt so salopp an, aber ich erzähle die Geschichte von meiner Perspektive, wie Amaro sie erlebt hat. Erstmal waren das Hardrocker. Ja, was heißt Hardrocker? Hier richtig mit so Lederkutten, Biker und allem drum und dran, mit einer Glatze und seinem Bart. Normalerweise, die meisten in unserer Gesellschaft, die würden die Straßenseite wechseln, wenn der irgendwie die Straße runterkommen würde. Aber guck mal, selbst so ein Typ kommt und sagt, ey, ich will mal gucken, was wirklich Sinn im Leben macht. Ne? Und dann chillt er da und Amaro als halb Sinti, halb Afroamerikaner, ist das richtig?
Ja.
Ja, okay. Steht da auf einmal zu so einem Biest von Mann, der was auch immer und Glatze und so. Und dann parkt er ihn und betet einfach sozusagen mit ihm. Und der Typ fängt an zu heulen, zu schluchzen.
Ja, Mann.
Ne, und dann hat er später nochmal, du bist auch nochmal mit ihm mitgefahren, glaube ich.
Ja,
ne?
Ja, wir sind befreundet auch noch. Shoutout Ole. Ja, vielleicht siehst du das ja auch. Oder Ralle. Also ihr könnt euch ja vielleicht noch dran erinnern. Das war es. Eins der ersten Male, wo ich mit euch in die Gemeinde gegangen bin. Und ja, wir haben dann zu Hause noch so ein bisschen geworshippt, einfach ein bisschen Lieder für Jesus gesungen, ein bisschen gebetet, Gitarre gespielt und so, zusammen gegessen, einfach Zeit verbracht zusammen.
Ja, Mann.
Und dann hat er das auch nochmal gesagt und meine Mama war auch dabei und die anderen alle und dann hat er gesagt, hier vorhin, wo wir gebetet haben, da hat der Amaro mir dann auf die Schulter gepackt und da ist mir ganz heiß geworden und dann hat er angefangen auch zu weinen da, als wir da in der Gemeinde waren und das hat mich selber so berührt und mir war ja selber auch heiß und kalt gleichzeitig alles so und das war schon ein krasses Erlebnis, wo ich für mich auch mal gemerkt habe irgendwie, boah, wenn ich jemanden diese Aufmerksamkeit gebe oder diese Liebe geben möchte, dann kriege ich das immer zurück. Ich kriege das immer zurück, so, weil vielleicht war der ausschlaggebende Punkt, ich hätte mir gerne gewünscht, dass mir jemand auf die Schulter packt, dass mich jemand sieht oder einen Arm nimmt oder sowas. Mann. Und wenn ich aber dann derjenige bin, der diese Liebe gibt, wenn ich mir Liebe am meisten wünsche, ich glaube, dann mache ich alles richtig. Und ja.
Kennst du diese TikToks, wo Frauen oder Männer einfach mit einem Strauß Blumen durch die Gegend gehen und sie dann aber Männer in die Hand nehmen?
Ja, Mann, und die gehen kaputt. So.
Ja.
Ja, ja, ja.
So, und dann steht das meistens so eine Karte, also zumindest in meinem Feed, was ich da sehe, steht da drin: Männer bekommen ihre ersten Blumen an ihrem Grab.
Grab.
Ne? Deswegen, du bist es wert, fühl dich geliebt.
Ja, Mann.
Und dann siehst du wirklich nur Männer, wie die sich einfach zusammenreißen und heulen und sowas da. Und ich meine, was ist das für ein cooler Trend, Alter?
Ja,
anstatt, dass du dich anziehst, so wie ein Terrorist, in Anführungsstrichen, in den Laden reinläufst und einen Rucksack rein droppst und dann abhaust. Was hat das gebracht? Nichts.
Hängen geblieben.
Ja, Mann, Alter. Und dann, natürlich kommt da die Bullerei und nimmt dich mit. Und dann hast du sogar PTBS bei manchen verursacht oder was auch immer. Warum nicht solche Trends nachgehen, Alter, ne?
Ja, Mann, sowas ist so cool, wirklich. Ich habe auch, da kann ich noch was erzählen. Wir waren vorletztes Wochenende waren wir in Nürnberg. So, nachdem wir von uns zu Hause wieder hier runtergefahren sind nach Österreich, waren wir nochmal in Nürnberg ein paar Stunden. Ich bin auch ein Jugendgruppenleiter hier und wir sind mit unserer Jugendgruppe nochmal in Nürnberg gewesen, haben da zusammen Döner gegessen, sind ein bisschen spazieren gewesen, haben die ein bisschen die Stadt gezeigt und uns selber die Stadt auch angeschaut. Und dann sind wir an so einem Marktplatz, ich weiß die ganzen Namen leider nicht, bin nicht von da, sind wir an so einem Platz, so altstadtmäßig und so Marktplatz und so bei der Kirche, das ist eine krasse Eisdiele, da sind wir dann entlang gelaufen und direkt gegenüber von der VR-Bank. So dieses Bild auch interessant, da ist die Bank.
Herrschte keine Werbung.
Da steht eine Bank. Und neben ist so eine Mülltonne und daneben sitzt ein vermutlich obdachloser Mann, also ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass er obdachlos war. Und der saß dort und alle sind halt so gelaufen und so und so und ich habe was in die Mülltonne geschmissen und dann habe ich ihn gesehen. Und dann, ohne mich jetzt selber hier irgendwie groß zu reden oder sowas, ne, dann bin ich halt runter und habe ihn angesprochen, habe ihn gefragt, wie es ihm geht, ob er irgendwas braucht oder so. Ich hatte nicht viel, um ihn anzubieten. Also ich hatte selber gar kein Bargeld, aber ich dachte, vielleicht kann ich irgendwo reingehen, irgendwas holen oder sowas. Er hat mir gar nicht geantwortet, er hat mich nur angesehen, hat mich nur angeschaut. Und die anderen sind alle schon weitergelaufen. Das war mir aber auch recht, dass die mich nicht dann alle so sehen, weil dann wäre mir das so vorgekommen, als ob ich das extra so mache, damit die mich sehen oder so. Ne? Das will ich ja nicht. Auf jeden Fall war ich dann da unten bei ihm so in der Hocke und hat mich angeschaut und hat gar nichts gesagt. Und dann habe ich so Englisch versucht und habe versucht, bisschen auf Französisch, bisschen Spanisch, irgendwie einfach irgendwas, was ich so zusammenkratzen kann. Gar nichts. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich für ihn beten kann. Er hat es natürlich auch gar nicht verstanden. Und ich habe nur so meine Hände gefaltet, habe so gezeigt, so ich für dich beten, praying, irgendwie sowas. Nichts gesagt. Und dann habe ich nur gesagt, Jesus, Jesus. Und dann hat er so gesagt, so, ah ja. Und, aber nur so ganz kurz hat er nur so, also er hat eigentlich gar nichts gesagt, sondern hat mich nur so kurz angeguckt, hat so ganz kurz genickt. Und ich war so, okay, ich hab mein Ja gekriegt, so, dann bete ich jetzt für dich.
Nutz alle Gelegenheit, Bro.
Sofort. Und dann habe ich meine Hand auf seine Schulter und erstmal da hat er mich so angeguckt, ne, so, weil ich habe ihn angefasst.
Mhm.
Und der war ein Obdachloser und ich stand neben ihm und der hat brutal gerochen und war voll dreckig und sowas. Ne? Aber ich glaube, überhaupt diese Berührung schon für ihn war schon so, wann wurde er das letzte Mal angefasst? Habe ich ihn auf die Schulter gepackt und so ein bisschen so näher und habe für ihn gebetet, auf Deutsch, auf Englisch, so ein bisschen gemischt, dass er vielleicht auch was versteht. Und dann habe ich aufgehört zu beten und er hat mich wieder so angeguckt. Und dann habe ich gesagt, irgendwie so, du bist gut und du bist geliebt. Habe ich so versucht, auf Englisch auch, ne, so sozusagen, oder welche Sprache so ging. Und dann hat er so fast angefangen zu weinen. Und dann hat er nur so gesagt, so Jesus. Und er hat gesagt, sein Name ist Alexandros oder Alexandros, ich weiß nicht mehr genau. Er war...
Als Grieche?
Nicht Grieche, aber so auch, also Osteuropa. Ich habe es vergessen, was genau er gesagt hat, aber kein Jugo, nicht, aber so irgendwo dort. Und dann habe ich so mit ihm geredet und ich habe ihm so ein bisschen Zuspruch gegeben. Ich wollte ihm so sagen, so, du bist wertvoll und du bist geliebt und auch wenn du jetzt hier bist, Gott wird dir helfen und du wirst wieder und so. Und dann hat er gesagt, I was smart, hat er dann gesagt. Und das hat mein Herz gebrochen. Ich war so, er hat, glaube ich, einfach selber so gedacht, der saß so da und für mich war das so wie, guck mal, ich bin hier, aber eigentlich war ich voll schlau früher. Ich war voll intelligent, vielleicht meinte er, er war gut in der Schule oder hat gut gearbeitet oder sowas und jetzt sitzt er da neben einer Mülltonne und die Leute sagen ihm nicht mal Hallo, sehen ihn nicht mal an. Und hat er auch dann so gesagt, hat mir so mit Hand und Fuß versucht zu sagen, die Leute gucken ihn nicht mehr an, die sehen ihn nicht mal an. Und dann hat er gesagt, aber I was smart. Und das hat mich auseinandergerissen. Und dann habe ich halt so zu ihm gesagt, so, du bist noch schlau, you're still smart. Und dann hat er angefangen zu heulen. Und dann habe ich nochmal mit ihm gebetet. Und dann bin ich aber auch gegangen, weil ich wusste nicht, was ich da jetzt noch machen soll. Ich konnte ihm nichts geben, hatte kein Geld, hatte keine Bibelverse mehr einstecken. Normalerweise habe ich so ein paar Kärtchen oder sowas. Und dann bin ich gegangen. Und dann kam Lloyd, der ist in unserer Jugendgruppe, und der hat dann gesagt, er hat es gesehen so, und er fand das admirable, so, wie sagt man das auf Deutsch?
Cool.
Ja, so. Und das
ist bemerkenswert.
Genau, bemerkenswert, so, das ist gut. Und aber das hat mich dann in mein Herz so, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da jetzt gerade drauf gekommen bin, aber.
Ja, einfach, weil es ist einfach manchmal. Was tun wir eigentlich in unserem
Gutes
Leben?
Geben. Ah, genau.
Um einfach nochmal reinzugrätschen, auch, weil manchmal, wofür sind wir denn da? Ne? Mhm. Wie äußert sich Gott denn? Und einfach nur in meiner anfänglichen Kritik nochmal das auch aufzulösen. Jedes Mal, wenn ich in meinem Leben irgendwie verzweifelt bin und sowas, war Gott da und hat mich irgendwie rausgerettet. Aber, ich bin ja schon ein paar Tage auf der Welt, ne? Und wir machen draus ein Geheimnis, okay? Wie lange? Aber Gott hat trotzdem mich immer so geführt und mir schlussendlich das so beigebracht, ich brauche es ja gar nicht so weit erst kommen zu lassen, dass ich mich irgendwie gequält und abgemüht dann wirklich nur noch irgendwie vielleicht aus dem dunklen Zimmer schleppe, weil meine Mutter noch das Fenster irgendwie gemacht hat, damit es nicht stinkt, halt, sondern weil ich komplett über Wochen lang mich da eingeschlossen habe oder was.
Ja,
das ist jetzt alles nur fiktiv, ne? Ja. Aber
gibt's.
Manchmal geht es einem so dreckig, aber so wie du es gesagt hattest, ne, man muss einfach loslassen und einfach mal das tun, was andere, was du erwarten würdest, was andere dir machen würden. Ich habe nämlich mal eine Geschichte gehört, die hat mich platt gemacht. Und wir haben das, glaube ich, schon mal erzählt oder gesprochen, ob das on Microphone oder off Microphone war. Ich kenne da so eine Geschichte und das war auch in den USA und da war ein Typ, der ist in einem Wintersturm, ist er losgezogen und dann hat er schon gemerkt, er schafft es einfach nicht mehr. Es ist kalt und das Krasse ist, wenn du am Erfrieren bist, dann tut das nicht weh, sondern du wirst einfach nur müde und so wie so high, sozusagen. Ne? Und er hat das schon so gemerkt, es ist vorbei. Und dann hat er auf einmal einen anderen Menschen gesehen, der schon lag und fertig war. Und er so, oh nein, da liegt jemand, ich muss ihn aufhalten. Er geht zu ihm hin, er lebt noch. Dann packt er ihn, weckt ihn, schnappt ihn sich über die Schulter und sagt, wir müssen los, ich helfe dir jetzt. Und er hat ihn gepackt und dann ihn bis zur nächsten Ortschaft gebracht, direkt das nächste Haus geklopft, die haben die reingeholt und dann direkt aufgewärmt. Eigentlich war er selber kurz vorm Sterben.
Aber weil er jemand anders geholfen hat, hat es ihn selber gerettet.
Bam! Und solche Geschichten sind so krass. Ich kenne das nur von meinem Leben genauso halt. Ne? Vor allem, wenn es ums Teilen geht. Also, ey, ich erwarte nie von irgendjemandem etwas. Ich will auch nichts halt so. Ne? Aber es ist einfach nur so cool, wenn du wirklich jemanden siehst, der braucht etwas. Und ich habe davon drei Sachen liegen. Und
Arthur teilt, glaube ich, am allermeisten auf der ganzen Welt.
Ja, das, nein, Mann, nein, nein, doch, nein. Doch. Aber es ist einfach nur so Hammer, wenn du, es ist ja nicht fürs Ego und sowas, aber es freut mich einfach nur so, wenn jemand in so einer kleinen Bredouille ist oder so und ich damit so, einfach nur mit so einer Geste, aushelfen kann und auf einmal zwei Menschen glücklich sind wegen einem.
Boah, ja, das ist wirklich krass. Bei mir war das, am Anfang meiner Abiturzeit war das auch so, also 2017, glaube ich. Das ist die Zeit, wo ich so angefangen habe, so wieder ein bisschen mehr zu glauben. Ab 2019 war es dann so richtig, dass ich so mit Jesus auch gehen wollte, aber 2017 war schon so, dass ich so ein bisschen mehr mich interessiert habe und mich so gefragt habe, was es eigentlich bedeutet, Christ zu sein und so. Und wir waren so auf Klassenfahrten und sowas und ich habe immer so mit allen so meine Gummibärchen geteilt und ich war auch so, dass ich so, oder Snacks oder was auch immer ich halt so hatte. Und ich habe den meisten auch immer so erst gegeben, bevor ich mir selber was genommen habe. So, und das war einfach, habe ich einfach gemacht. So, nicht jetzt, weil ich irgendwie da Prinz Charming sein wollte oder so.
Du hast eine gute Mama.
So,
das weiß ich.
Das sowieso, ja. Und dann habe ich denen das halt so gegeben und so und so. Und dann weiß ich noch, dann kam ein Mädchen aus meiner Klasse, Evelyn hieß sie. Und sie hat mich dann irgendwann ein paar Monate später irgendwann mal, hat sie mich so gefragt, so, warum bist du eigentlich so? Warum bist du so offen? Warum teilst du so gerne und gibst dir irgendwas und so? Und ich war einfach nur so irgendwie, ist doch normal. Ich habe das gar nicht so für krass empfunden, so, ne? Sondern das ist doch einfach normal. So, ich freue mich doch noch mehr, wenn jemand anders sich auch noch freut. Und dann ist mir das erst so bewusst geworden, dass ich das mache, weil ich das mir gar nicht so aktiv, ich habe ja nicht irgendwie gesagt, so, ab heute teile ich mal alles, was ich habe, sondern das habe ich einfach irgendwann gemacht. Und dann hatte ich aber auch wieder eine Zeit, nach Corona, ich glaube auch, weil man da so viel alleine war irgendwie, war es dann irgendwie nicht mehr ganz so sehr, dann war es ein bisschen schwieriger für mich so ein bisschen zu teilen. Und war ich halt, glaube ich, auch, weil ich in der Zeit, wo ich dann auch mit meiner Ex zusammen gewohnt habe und so, wir halt so gar nichts hatten und sowas, ne, so war schon,
das krasse war schon Zeit,
tough,
ne?
So, das ja. war wirklich tough, so gar nichts gehabt, aber ja, das ist, glaube ich, das ist krass irgendwie und das ist für mich automatisch, wenn ich sehe, dass jemand gerne gibt und selbstlos ist, das ist ganz oben, das ist ganz oben, das ist heldenhaft für mich, so wirklich so, weil Superman und diese ganzen Figuren, die ich so cool finde, die opfern ihr Leben vielleicht, so, ne? Oder die opfern ihre Zeit oder sowas. Aber im Großen und Ganzen ist das Gleiche, wenn du jemandem deine Pommes gibst oder sowas, weil du hast sie ja für dich geholt. Das ist deins, das ist Part von dir irgendwie. Und wenn du denen was gibst, ist das auch Aufopferung. Ich finde, das ist so krass. Und diese Leute, die so sind, die beneide ich am meisten und die habe ich am meisten gern irgendwie, weil ich weiß, wenn es auch drauf ankommt, dann kann ich immer zu denen gehen. So. Und alle meine besten Freunde bis jetzt waren immer so. Du bist so mein bester Freund von zu Hause. Also der ist mein Bruder eigentlich, so Luca. So. Der, was die mir schon geholfen haben und seine Mama auch eine ganz große Vorbildfigur für mich gewesen. Und sein Vater auch, die sind so einfach gegeben und ja, schlaf doch bei uns und ja, wir kochen für dich was mit und ja, hier brauchst du das Sofa hier.
Willst
du
haben sie dich sowas? Nicht nach Hause geschickt, so. Amaro, wir essen zu Mittag, kannst du draußen warten? So?
Nein, Gott sei Dank nicht. Das hatte ich einmal bei einem anderen Freund, da bin ich nie wieder hingegangen. nie wieder. So, nicht, weil ich jetzt unbedingt da essen wollte oder so, ich war so, hä?
Irgendwie passt das nicht.
Wer schickt ein Kind nach Hause, wenn ihr jetzt Abend esst? So, lass sie noch mitessen. Ja. Ja, aber das ist wirklich, das ist admirable. So, das fand ich immer cool. Und ich hoffe auch, dass ich so sein darf und dass ich so noch mehr so werde. Immer mehr, immer selbstloser. Weil es lohnt sich. Es lohnt sich einfach. Ja, ich merke jetzt hier, ich mache nicht nur Jugendleitung und so ein Zeug, ich mache auch sowas, das heißt Heimleitung, für die, die keinen Plan haben. Wir wohnen hier ja auch im Internat. Also die meisten Studenten und Schüler hier wohnen in einem Jungshaus und die Mädchen in einem Mädchenhaus. Und dann gibt es verschiedene Leute, ich glaube so 3 oder 4 Leute pro Haus. Die sind die Heimleiter. Also die sind sowas wie die Papas im Haus, so keine Ahnung.
Ja, so Aufsichtspersonen.
Genau, halt, ne? So wenn die Jungs irgendwie was brauchen, dann kommen die dann zu mir, wenn ich Dienst habe oder zu den anderen Heimleitern. Und ich gebe denen Medizin raus, wenn die mal krank sind und guck, dass die aufstehen morgens zum Unterricht und all so ein Zeug und so ein bisschen Ansprechpartner und zusammen chillen und so. Und ich streng mich da an, aber es ist jetzt auch nicht so eine Arbeit wie auf dem Bau oder sowas, ne? Weil ich hänge ja gerne mit denen ab. Und jetzt hat vor ein paar Tagen einer von den Jungs zu mir gesagt, ich bin einer der coolsten Studenten.
Also er hat das zu dir gesagt?
Ja, genau, der hat zu mir gesagt, ich bin einer der coolsten Studenten hier, den er bis jetzt überhaupt am Campus kennengelernt hat. Und ich war so, boah, da ist mir warm geworden, so, das hat mich gefreut. Ja, ich habe mich gefragt, warum, ich mache doch gar nichts. Und ich glaube einfach nur, weil ich denen Aufmerksamkeit gebe, weil ich gerne Zeit mit denen verbringe, weil ich wirklich wissen will, was ging heute, wie geht's dir, wie lief Chemieprüfung, so, was zockt ihr gerade irgendwas am Handy, habt ihr irgendwas, gibt's irgendwas Neues, so, weil mich das wirklich interessiert und ich mit denen meine Pizza teile oder irgendwie sowas. Ich glaube, diese Sachen, das ist was, die sich im Herz behalten. Und dann allein deswegen bin ich schon so, ja, der ganze Schulstress und so, das ist es wert, wenn irgendwelche 17-jährigen, 15-jährigen Jungs zu mir kommen und sagen so, oh, danke, dass du da bist, so, es macht es mir angenehmer und das ist cool. Das
der der ist Kreis super. Schließt sich tatsächlich, wir haben es doch ganz zu Anfang nochmal angesprochen, oder ich habe es ja angesprochen, was braucht der Mensch? Wertschätzung und Aufmerksamkeit.
Ja, Mann.
Ja, Mann. Und Essen, das haben wir nicht vergessen, so, ne? Und das ist genau das, was zum Beispiel auch mir ganz wichtig ist. Ich habe mich mein Leben lang nicht davor gescheut, vor die Kamera zu treten. Und jetzt schaue ich, für die, die es hören, hört euch weiter, aber für die, die es schauen, ich schaue euch direkt an. Ich mache das nicht für mich. Aber ich habe einfach Geschichten in meinem Leben erlebt, wo ich denke, da kann jemand anderes auch profitieren.
Ja, ne?
Es ist jetzt kein Buch, das ihr lest, aber jetzt hört ihr uns beiden einfach mal zu. Und es ist super, nicht anstrengend, aber es kostet sehr viel Überwindung, über persönliche Dinge zu sprechen, weil es gibt genug Affen da draußen, die dann sagen, na guck mal, voller Loser, der hat das gemacht, so, aber was denkt der, es gibt genug Hater, Hater, ihr kennt das, ne? Aber es ist trotzdem mir egal, was die haten und sagen und lästern und was auch immer, über mich wurde so viel in meinem Leben gelästert, aber mir ist es völlig egal. Ich habe auch gar kein Problem, wenn man sich richtig zofft, das kann jeder sagen, der mich ein bisschen besser kennt, ich habe dich mit dir gerade richtig krass gestritten, 20 Minuten später bringe ich einen Snack vorbei und wir können weiter quatschen. Und das ist so ein Punkt für mich, warum wir das Ganze machen. Wir machen das nicht für uns, sondern wir machen das für euch. Wir machen das für euch, weil wir sagen, ey, es gibt was Besseres da draußen. Es gibt etwas, wofür es sich lohnt zu kämpfen, auch wenn es manchmal echt hart ist. Aber es gibt einfach nur was echt Wichtiges, was Sinn gibt. Und das ist einfach für mich Gott.
Ja, Mann.
Vielleicht kann es das auch für euch werden. Oder für dich, der du gerade zuhörst oder zuschaust, weil ja, ihr merkt, dramatische Pause, so halt, ne, aber manchmal braucht man ein bisschen Zeit nachzudenken, um eine neue Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, was will ich eigentlich mit meinem Leben anfangen? Mit meinen Jungs damals, die dann Tage, Wochen, Monate und Jahre dann nur vor einem Gaming-PC gesessen haben und das als ihren Sinn für diese Zeit herum gesehen habe, finde ich voll okay. Aber einmal habe ich die aus ihrem Schneckenhaus rausgeholt. Ich glaube, ich habe dir schon mal gesagt. Aber ich habe die Jungs mal gefragt, wenn du irgendwann mal Enkelkinder hast und die dann zu dir kommen und sagen, Opa, was hast du in deiner Jugend gemacht? Was willst du denen dann sagen? Willst du mutig gewesen sein, irgendwas erlebt haben, eine Entscheidung getroffen haben? Ich weiß, ich fand das so cool. Amaru hat so viel erlebt, seitdem er hier im Studium ist. Ob es irgendeine Reise war oder irgendwie was Krasses, was man sich selber eigentlich nie leisten würden könnte oder was auch immer, aber trotzdem aus Zufällen und Dankbarkeit und Teilen und allem drum und dran, kommt man dann auf einmal in andere Länder stellenweise oder in Hotels oder was auch immer und man erlebt so krasse, coole Dinge, aber warum? Weil Amaru mutig war, weil er gesagt hat, ey, ich gehe jetzt den Schritt, ich verschulde mich, das ist so krass, die letzten 2-3 Wochen sitzt er und sagt mir, Arthur, ich weiß hier gar nicht, was ich mache. Das ist ja alles so sinnlos. Weißt du das so? Exegese! Oder? Habe ich da Unrecht, ne?
Es ist tough manchmal, wirklich. Es ist manchmal tough. Also, weil ich so praktisch bin und ich will rausgehen, ich will predigen, ich will mit Leuten reden, ich will Jugendreisen machen und ich will Podcasts aufnehmen und ich will Videos machen und mein Buch schreiben und diese ganzen Sachen machen. Und wenn ich dann da sitze und ich muss diese Texte analysieren und sowas, ist es manchmal wirklich hart. Ich nehme es trotzdem als Segen und das bringt mir was, das weiß ich. Ich will gar nicht rumheulen. Viele Leute würden töten, damit sie was studieren können, damit sie was lernen können in irgendwelchen armen Ländern oder so. Aber es ist anstrengend manchmal. Es ist anstrengend. Und manchmal frage ich mich echt, boah, wieso bin ich hier? Wieso gehe ich nicht einfach schon raus? Wieso gehe ich nicht schon irgendwo hin, predigen, mach irgendwas, mach irgendwie so Sachen.
Ich meine, du bist mittendrin. Ich kann sagen, ich habe mein Studium schon beendet und bin raus. Und jeder einzelne Tag, also für mich war das so, dass ich nicht nur einfach studiert habe, ich war schon mitten im Leben, ich bin ausgebildet, ich habe verschiedenste Berufe schon gemacht, Tischler, ich war ausgebildeter Elektriker, habe in Sprengbrunnen gebaut, ich habe LKWs repariert, ich war im Gartenlandschaftsbau und ich habe, das war nicht nur ein paar Tage, sondern schon Monate oder Jahre in den Berufsfeldern, aber dann habe ich trotzdem nochmal gesagt, ich mache jetzt mein Abitur, ich hole das nach und dann gehe ich nochmal studieren. Aber was man damit erreicht, dass man wirklich mutig sein kann und für mich ist das immer das Wichtigste, Menschen zu teilen, was ich in meinem Herzen gefunden habe, dass es was Besseres gibt, dass ich mich da nicht irgendwie wie ein Schluck Wasser durch die Gegend schleppe, sondern einfach mit einem Lächeln oder einer Berührung mit dem Arm auf der Schulter Menschen verändern kann.
Ja, Mann. Deswegen, macht weiter. Macht weiter, egal was es ist. Seid mutig. Manchmal ist es auch mutig, weiterzumachen und nicht aufzuhören. Weil oft hört man heutzutage, spring raus aus dem Hamsterrad und mach das und so und so.
Ja, aber was bedeutet das, ne?
So, genau, was bedeutet das? So, das, mich kostet es Mut, dass ich hier bin. Weißt du? Es ist mutig, dass ich hier bin, in einem anderen Land lebe und studiere und versuche Akademiker zu werden.
ja, es ist aber so, es ist so.
Es ist wirklich, weil das verändert meine Perspektiven und das verändert die Perspektiven von anderen Leuten auf mich. Und ich glaube, das bringt große Chancen. Ich glaube auch, dass Gott mich nutzen kann und dass Gott Opportunities geben kann und sowas, wenn ich jetzt irgendwo im Busch wäre zu missionieren oder sowas. Das glaube ich auch. Und ich sage auch gar nicht, dass sowas schlecht ist, aber überlegt. Rational und dann geht. Read and run. So, wie du gesagt hast. Na, das, ja, fragt Gott, wenn ihr nicht an Gott glaubt, dann fragt euren Kopf, was ist jetzt, was ist richtig, mache ich das für mich, mache ich das für andere, mache ich das für etwas Größeres. Weil mein Verlangen, mein Wunsch ist, ich möchte gerne was in der Welt verändern. Und ich glaube, ich habe die meisten Chancen, etwas in der Welt zu verändern, wenn ich erstmal das Studium fertig mache und noch mehr kennenlernen darf. Und dann habe ich eine größere Bandweite an Werkzeugen, die ich nutzen kann, um die Welt zu verändern. Ja.
Für uns war das auch nur eine Idee.
Mhm.
Ey, lass einen Podcast starten.
Mhm.
Aber den Arsch hochzukriegen und dann wirklich zu starten, das ist echt schwierig. Ich meine, kostet ein paar Euro, kostet super viel Zeit, Vorbereitung, Nachbereitung und ausprobieren. Für uns ist doch auch alles, für mich ist es auch alles neu, ne? Und dann im Endeffekt zu sagen, ja, ey, lass einfach durchziehen. Wir probieren's. Mhm. Ey, es ist die dritte Folge.
Ja, Mann.
Ja? Mal gucken, wie viele Folgen danach jetzt noch kommen.
Ja.
Oder wie viel damit erreichen können, allem drum und dran. Aber ich kann's einfach nur, dir, der du zuhörst, gerade einfach nur von meiner absoluten Weisheit und mit euch teilen.
Jawohl.
Nein, Spaß, aber einfach nur mal mutig zu sein, weil immer, wenn ich mutig war in meinem Leben, war es grandios einfach. Und es war mir völlig egal, was die anderen dachten. Ich habe einfach durchgezogen. Es ist schwer, aber einfach durchziehen und machen. Und dazu wollte ich euch auch nochmal so einen kleinen Aufruf starten. Wir haben ja am Anfang auch noch gesagt, ey, wir sind hier noch nicht fertig in unserem Set und allen drum und dran. Schreibt uns eure Ideen, was ihr machen würdet.
Ja.
Schreibt uns eure Gedanken, wie ihr über diese Situation denkt, über die Gedanken, die wir hatten. Und vielleicht wollt ihr uns was zuschicken? Vielleicht irgendein cooles Bild oder Poster oder irgendeinen kleinen Ausdruck oder eine Karte, die wir hier vielleicht mit aufhängen können. Weil, ey, ich habe es schon immer wieder, ich habe es sehr oft gesagt, wir machen das für euch. Und vielleicht wollt ihr ein Teil sein von dem Set und dann hängen wir was von euch auf. Ne? Und schreibt uns einfach und dann kriegen wir die Sachen schon hier rüber. Oder ihr kommt mal hier aufs Gelände zum Besuch und so. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr irgendwie ein Teil von diesem Projekt seid. Wenn ihr irgendwie mitmachen wollt.
Ja, das ist die Idee. Wir wollen ein Projekt sein und wir wollen nicht einfach nur irgendwie selber was rausbringen, sondern wir wollen mit euch zusammen etwas zum Wachsen bringen und selber dadurch auch Erfahrung machen. Und das Set ist noch nicht fertig. Der Podcast ist noch nicht fertig, weil da, wo wir hin sind, sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht da. Und ich glaube, damit können wir das Ding auch abschließen. Ich würde noch beten.
Ja,
und dann sage ich euch Adios. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns die Möglichkeiten gibst, dass wir hier mit Leuten oder zu Leuten sprechen können und dass wir über unsere Erfahrungen sprechen können, wie du uns in unserem Leben bestärkst und wie du uns durch unser Leben leitest, lieber Vater. Danke für die ganzen Erfahrungen, die wir schon machen konnten, auch ohne dich, und dass wir jetzt einen Vergleich haben können, wie ist es, mit dir zu leben und ohne dich zu leben. Lieber Vater, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, der zuhört oder zuschaut, dass du sein oder ihr Herz berührst, dass du ihnen begegnest, egal wo sie gerade in ihrem Leben sind, und dass du ihnen Mut gibst, dass sie mutig sind, die Schritte zu wagen, die sie sich alleine nicht trauen würden. Und bitte hilf auch, dass durch dieses Projekt, das wir hier am Laufen haben, Leute mit uns in Kontakt treten und dass sich vielleicht Freundschaften bilden, dass sich untereinander Leute kennenlernen und dass es, so wie wir eben in dem Bibelvers gelesen haben, noch mehr Leute kommen und mithelfen wollen bei der Ernte. Schick uns noch mehr Arbeiter für diese Ernte und schick uns noch mehr Leute, die auch dann von der Ernte kosten dürfen im Nachhinein. Dafür danke ich dir, lieber Gott. Du bist groß und ich hab dich lieb. Ich danke dir dafür, dass wir das alles hier machen können und dass wir hier sitzen können und dass wir sein können, so wie wir sind. Und dass wir kommen können, so wie wir sind. Dass du uns liebst und dass du alles, was nicht an uns gehört, abschlägst. Und dass wir Werkzeuge für dich sein können. Und dass wir Zeugnisse für dich sein können, für deine Liebe. In deinem heiligen Namen, Herr Jesus. Amen.
Amen.